Ich möchte heute Morgen gerne, wie schon angekündigt, einmal über die Maria sprechen, und zwar die Mutter Jesu. Es gibt ja verschiedene Marias in der Bibel, aber heute Morgen geht es um die Mutter unseres Herrn Jesus. Und mein Anliegen ist, dass wir wirklich erkennen, welches Bild die Bibel von ihr zeichnet. Es geht um das echte biblische Bild Marias. Denn die römisch-katholische Kirche legt ihr eindeutig zu hohe Ehren bei und macht sie zur Mutter Gottes, zur Himmelskönigin und zur Mittlerin aller Gnaden. Aber die evangelische Tradition verfällt oft ins andere Extrem und minimalisiert die Maria. Wir wollen heute versuchen, die Mitte zu treffen, indem wir uns strikt an die Heilige Schrift halten. Das wird dann ein wahrheitsgetreues Bild der Maria geben. Als sich der englische Staatsmann und Heerführer Oliver Cromwell anfangs des 17. Jahrhunderts einmal von einem Maler porträtieren ließ, tat er dies nur unter einer ganz bestimmten Bedingung. Er sagte zu dem Künstler: "Malen Sie mich so, wie ich bin. Wenn Sie eine Narbe oder Runzel weglassen, zahle ich Ihnen keinen Pfennig." Ich habe mir gestern das Bild angeschaut, das der Künstler gemalt hat. Cromwell ist zu sehen mit Runzeln auf der Stirn und er ist zu sehen mit einer erbsengroßen, mit einem kleinen Gewächs hier unter der Unterlippe. Und ich denke, deswegen hat er das gesagt. Er hätte das auch wegretuschieren lassen können, gar nicht malen lassen können, aber er wollte so dargestellt werden, wie er wirklich war. So wollen wir es heute Morgen auch halten. Die Bibel malt nämlich die Menschen mit ihrer Schönheit und Pracht, aber auch mit ihren Narben und Runzeln. Das ergibt dann das realistische Bild. Wir wollen Maria so kennenlernen, wie sie wirklich war, nicht wie sie von Einzelnen oder sogar von ganzen Glaubensrichtungen gerne gesehen wird. Ich habe, wie meistens, drei Schwerpunkte. Zunächst fragen wir, was wird schon im Alten Testament über die Maria gesagt? Dann schauen wir schwerpunktmäßig ihre erste Lebenshälfte an und dann in einem weiteren Teil die zweite Lebenshälfte. Also zuerst ein Blick Maria im Alten Testament. Erstaunlich ist, dass Maria zu den wenigen Personen gehört, die bereits im Alten Testament angekündigt wurden. Das hat mit dem Wunder der Prophetie zu tun, dass nämlich Menschen vom Geist Gottes inspiriert Dinge kundtaten, die weit in der Zukunft lagen, teilweise so weit, dass sie heute noch in der Zukunft liegen. Das gibt es übrigens in keinem anderen Buch in den Weltreligionen. Nur die Bibel hat Prophetie. Nur die Bibel hat biblische Weissagung auch in die Zukunft hinein. Die erste Prophetie in der Bibel überhaupt hat schon mit Maria und mit Jesus Christus zu tun. Wir schlagen auf 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Ich will das nur kurz zeigen, weil wir uns an einem Frageabend im Sommer schon ausführlicher damit beschäftigt hatten. 1. Mose 3, Vers 15, ganz vorne in der Bibel, ein dick gedruckter Vers. Da sagt Gott mitten in dem Schlamassel des Sündenfalles zu der Maria, beziehungsweise zu der Eva, meine ich natürlich, und zu der Schlange, die da ist: "Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, der Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen." Das scheint eine Gleichung mit mehreren Unbekannten zu sein, aber wir können sie auflösen vom Neuen Testament her. "Ich will Feindschaft setzen", sagt Gott, "zwischen dir, Satan, Schlange, und der Frau, Eva." Aber hinter der Eva taucht schon eine andere Frauengestalt auf, die Maria. "Zwischen dir, Eva, und Maria, und zwischen deinem Nachkommen", der Nachkomme des Teufels ist der Antichristus, der noch kommen wird, "und ihrem Nachkommen", der Nachkomme Marias ist Jesus Christus. "Der", Jesus Christus, "soll dir, Satan, den Kopf zertreten und du, Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Das Letztere ist beides geschehen am Kreuz. Da hat der Teufel Christus in die Ferse gestochen, Nägel wurden durch seine Füße und Hände geschlagen, und darin hat aber Jesus dem Satan den Kopf zertreten und ihn besiegt durch seinen unschuldigen Tod am Kreuz. Also hier bereits, in dieser gewaltigen Prophetie, wird die ganze Weltgeschichte entfaltet, ein Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen Christus und Antichristus, und da mittendrin steht eine Frauengestalt, die Maria, die den Erlöser zur Welt bringt. Dann haben wir eine zweite Weissagung, die sich direkt auf Maria bezieht im Alten Testament, und zwar, die kennen wir wohl alle, in Jesaja 7, Vers 14. Der Prophet Jesaja, etwa in der Mitte der Bibel, Seite 667 im Alten Testament, Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Da ruft der Prophet aus: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger, genauer gesagt, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Eine Jungfrau wird schwanger. Das erste Buch Mose spricht von einer Frau, die einen Erlöser zur Welt bringen wird, einen Sieger. Und Jesaja zeigt uns näher, dass es eine Jungfrau sein wird. Jetzt weiß ich sehr wohl, dass da viele moderne Menschen Probleme haben mit der sogenannten Jungfrauengeburt. Und es gibt Theologen, die sagen, das hebräische Wort Alma, das hier steht, heißt auch junge Frau. Nicht nur Jungfrau, sondern auch junge Frau. Das stimmt, das kann auch junge Frau heißen. Aber in den Evangelien Matthäus und Lukas wird eindeutig gesagt, dass Maria nichts von einem Mann wusste und dass Josef sie nicht berührt hat. Und Josef war nicht mit ihr zusammen, sondern der Heilige Geist hat das Kind in ihrem Leib gezeugt. Das ist ein Wunder Gottes. Für manche ist das unverständlich. Aber wenn wir an den Gott glauben, der das Universum ins Dasein gesprochen hat, mit den Milliarden von Sonnensystemen, der Gott kann auch in dem Leib einer Jungfrau ein Kind zur Welt bringen und ein Kind zeugen. Da müssen wir uns einfach fragen, welches Bild haben wir von Gott? Glauben wir an den allmächtigen Gott, an den Gott, der Wunder tun kann? Dann ist es für uns nicht mehr schwer zu glauben, dass sie als Jungfrau ein Kind geboren hat. Das sind zwei Hinweise im Alten Testament, noch ein wenig verhüllt, aber doch eindeutig bezogen auf die Frau Maria. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wir schauen uns die erste Lebenshälfte der Maria an. Zunächst geht es da um ihre Herkunft und Erwählung. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon das Lukas-Evangelium aufschlagen. Da werden wir uns jetzt fortan hauptsächlich bewegen. Lukas Kapitel 1. Maria entstammte aus einem königlichen Geschlecht. Einer ihrer Vorfahren war immerhin der große König Israels, David. Und der versprochene Messias Israels musste ein Sohn Davids sein. Und Jesus Christus war im doppelten Sinn ein Sohn Davids, nämlich über Josef und über Maria. Beide entstammten dem Geschlecht Davids. Maria entspross also königlichem Geblüt, wuchs aber doch in verarmten Verhältnissen auf. Das ist ein Hinweis, da wird sie zu einem Bild für uns auch. Wir entstammen auch alle königlichem Geblüt. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, aber sind doch in das Elend, in die Niedrigkeit der Sünde gefallen. Und Gott will uns wieder erheben aus diesem Stand der Verlorenen in seine Beziehung der Kinder, in die Kindschaft. Maria späterer Mann war Zimmermann, Josef, und bei der Darstellung Jesu im Tempel konnten die beiden nur zwei Tauben bringen, das arme Leute Opfer in Israel. Jesus Christus in einer ganz armen Familie geboren. Über die Jugendzeit Marias wissen wir nicht viel, aber das eine können wir mit Gewissheit sagen. Sie hat sich in dieser Zeit fleißig mit den Schriften des Alten Testaments beschäftigt. Woher weiß ich das? Es ist sicher, dass sie sogar einen ganzen Teil auswendig gelernt hat, wie wir vorhin Hebräer 4, Vers 12. In ihrem Lobpreis, der in Lukas 1 beschrieben wird, ein wunderbarer Lobpreis, den sie betet, nachdem der Engel ihr die Geburt angekündigt hat, zitiert sie Worte aus Psalm 34, Psalm 103, Psalm 113 und Psalm 126 sowie aus dem Gebet der Hanna aus 1. Samuel 2. Der Lobpreis der Maria in Lukas 1 von Vers 46 bis 55 ist voll von alttestamentlichen Gottesworten. Da sehen wir, dass Maria ihre Bibel, das Alte Testament, gekannt hat, dass sie darin gelesen hat, dass sie darin gelebt hat, dass sie voll war damit, dass sie das Wort Gottes in ihrem Herzen trug. Schaut, in Israel jener Tage gab es viele religiöse Leute, die liefen umher mit sauren Gesichtern und sagten Gesetz, 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 tun, tun, tun. Und dann haben sie noch Minze und Dill verzehntet und gefastet und rumgestanden und lange Gebete gehalten. Diese gesetzliche Frömmigkeit der Pharisäer beherrschte das Land. Und es gab nur eine Handvoll Leute, denen war das alles nicht genug. Die gaben sich damit nicht zufrieden und merkten, Mensch, das ist doch nur Formen- und Fassadenfrömmigkeit. Und sie warteten auf den Trost Israels. Die lasen ihre Bibel, das Alte Testament, die pflegten den persönlichen Umgang mit Gott und sehnten den verheißenen Erlöser herbei. Ob es solche Leute in Mannheim und Umgebung heute auch noch gibt, denen diese äußere Fassadenfrömmigkeit zu wenig ist und die eine Herzensbeziehung zu ihrem Herrn haben und pflegen möchten. Als dann im Jahr 7 vor Christus nach unserer Zeitrechnung die göttliche Zeit erfüllt war, da erwählte Gott dieses einfache, unbekannte Mädchen aus Galiläa zum Gefäß für die Geburt seines Sohnes. Warum hat Gott ausgerechnet die Maria erwählt? Es gab ja sicher viele Mädchen in Israel damals. Warum gerade die Maria? Vorsicht, diese Frage kann uns aufs Glatteis führen. Es war die freie Liebeswahl Gottes, die sie erwählt hat. Maria hatte keinen Vorzug. Eine Bedingung musste erfüllt sein, sie musste aus der Davidslinie kommen, aber da gab es noch mehr Mädchen, die aus der Davidslinie kamen. Aber Maria hatte keinerlei Größe und keinerlei Vorzüge. Als Gott sie erwählt hat, da war es seine freie, souveräne Liebeswahl. Gott wählt immer nach diesem Prinzip aus. Gott wählt nicht das Besondere. Als Gott Israel erwählte, da suchte er sich das Kleinste und Geringste unter allen Völkern aus. Das steht in 5. Mose 7. Er hätte ja die Römer wählen können oder die Griechen oder die Deutschen oder irgendein anderes Volk. Nein, er hat Israel gewählt. Als Gott die Maria erwählte, da nahm er ein unscheinbares Judenmädchen. Maria selber hat es begriffen. In ihrem Lobgesang betet sie, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sie selber hat gewusst, dass es Gottes souveräne Gnadenwahl war. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Keine Größe, kein Vorzug, sondern Niedrigkeit. Und so ist es heute auch noch. Wenn Gott heute Menschen in seine Gemeinde ruft, dann sind es nach 1. Korinther 1 nicht viele edle und starke und weise, sondern einfache und schwache Menschen, die so schwach geworden sind in sich selber, dass sie nicht mehr ohne einen Heiland durchs Leben gehen können. Solche Leute wählt Gott aus. Bist du solch einer? Oder bist du noch stark und willst dein Leben selbst regieren? Noch etwas müssen wir hier an der Stelle festhalten. Maria war eine Sünderin wie wir. Das ist ein harter Satz für manche von uns, aber das muss ich so sagen. Die römisch-katholische Kirche behauptet, sie sei sündlos geboren worden. Gott habe sie vor der Erbsünde bewahrt, weil er seinen heiligen Sohn nicht in ein schmutziges Gefäß habe legen können. Man spricht von der unbefleckten Empfängnis. Das ist keine Lehre der Bibel. Die Bibel widerspricht dem. Ich will es sagen, wo das steht. Zum einen nennt sie der Engel Gabriel bei der Ankündigung der Geburt Jesu Begnadigte. Das haben wir hier in unserem Text, als der Engel kommt, in Vers 28 in Lukas 1, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du nicht Begnadete, sondern Begnadigte, du angenehm gemachte, steht da wörtlich im Griechischen. Sei gegrüßt, du angenehm gemachte, du Begnadigte, der Herr sei mit dir. Und wenig später in Vers 30 sagt der Engel, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Wir können das nur so verstehen, dass Maria beim Lesen der Heiligen Schriften ihr sündiges Herz erkannt hatte und bei Gott Gnade gesucht hatte. Und darum sagt der Engel, du hast Gnade gefunden bei Gott. Wisst ihr, es ist herrlich, wenn Menschen bei Gott Gnade finden. Wenn Menschen sich aufmachen und die Gnade Gottes suchen. Warum suchen so wenig Menschen heute die Gnade? Das Gnadenbrot ist ein bitteres Brot. Da muss man zugeben, dass man den Tod verdient hat, dass man begnadigt werden muss. Begnadigt werden nur rechtmäßig verurteilte Verbrecher. Wenn die um Gnade bitten und der Gouverneur oder irgendein Mensch, der da Vollmacht hat, wohlwollend ist, dann werden sie begnadigt. Aber Bedingung ist, sie müssen ihre Schuld anerkennen und um Gnade bitten. Sonst wird kein Mensch begnadigt. Dann gibt es Amnestie. Und bei Gott ebenfalls. Begnadigt werden nur, in der ganzen Bibel, nur Menschen, die zuvor ihre Schuld eingestanden haben und um Gnade gebeten haben. Die Gnade Gottes ist keine Schleuderware, die wird nicht nachgeworfen. Warum suchen so wenig Menschen die Gnade? Weil so viele Menschen von sich überzeugt sind, selbstgerecht sind. Maria war das nicht. Sie nennt zum anderen in ihrem Gebet Gott ihren Retter. Lasst uns lesen, Vers 46 und 47 in ihrem Lobgesang. Da sagt sie, da bricht's aus ihr heraus, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, steht hier, meines Retters, Soter, griechisch, meines Retters. Maria hätte nie Gott ihren Retter genannt, wenn sie sich für sündlos gehalten hätte. Die unbefleckt empfangene Mutter Gottes braucht keinen Heiland für sich. Wer keine Sünde hat, nennt Gott nicht seinen Retter. Der sagt Herrgott oder so ähnlich. Aber nicht Retter. Und als dann die Engel die Geburt ankündigen und sich über die Geburt freuen und den Hirten auf dem Feld sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Da sagen die Engel euch. Die sagen nicht uns, weil für die Engel ist der Heiland nicht geboren. Die sind sündlos, die brauchen keinen Retter. Die konnten sagen, euch ist der Heiland geboren. Aber Maria, die sagt nicht, für euch ist jetzt der Heiland geboren und ich werde ihn zur Welt bringen. Sie sagt, mein Retter, mein Heiland. Das sehen wir aus dem Mund der Maria, dass sie sich nicht für sündlos gehalten hat. Das hat eine Strömung aus ihr gemacht. Menschen. Da wurden Narben und Runzeln auf dem Bild weggelassen. Maria selber stellte sich in die Reihe der Sünder. Also wir haben gesehen, sie wurde von Gott in einer souveränen Liebeswahl erwählt und dann machte sie ihre Erwählung fest. In der Bibel muss man immer seine Berufung und Erwählung festmachen. Wie machte das Maria? Wir lesen in Vers 45, alles in Kapitel Lukas 1, durch Glauben. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Sie hat geglaubt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da kommt der Engel in ihr Leben rein. Sie ist da vielleicht gerade im Haushalt beschäftigt. Da tritt der Engel Gabriel rein. Nicht so ein barockes, pausbäckiges Speckengelchen, wie wir sie auf den Altären finden, sondern eine hehre Lichtgestalt aus der Gegenwart Gottes kommt da in ihre Lebenswelt hinein. und sagt, du wirst ein Kind zur Welt bringen, vom Heiligen Geist wirst du schwanger werden. Was das für die Maria bedeutet hat, da wusste sie mit einem Schlag, mein Mann wird mich verlassen, der Josef, mein Verlobter, der wird verlassen, der wird denken, das Kind ist von einem anderen Mann. Ich werde Schande erleben, ich werde aus dem Haus gejagt werden. Das alles stand ihr bevor. Und sie sagt, der Engel sagt, selig bist du, die du geglaubt hast. Sie hat den Worten geglaubt und sich da einfach vertrauensvoll Gott überliefert. Und in Vers 38, ein Stückchen weiter oben, sagt der Engel zu ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich, und Maria antwortet, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gehorsam. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Glaube und Gehorsam bei der Maria in dieser dramatischen Situation, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. So hat sie ihre Berufung und Erwählung festgemacht, durch Glauben und durch Gehorsam. Und wenn du fragst, wie du heute deine Berufung und Erwählung festmachen kannst, genau auf die gleiche Weise. Die Bibel sagt, dass Gott alle Menschen liebt und dass ausnahmslos jeder zum ewigen Leben berufen ist. Aber man muss diese Berufung und Erwählung festmachen. Hast du das getan im Glauben und im Gehorsam wie Maria? Dann kannst du wissen, dass deine Schuld vergeben ist, dass du von der Hölle errettet bist. Wenn nicht, mach's doch fest wie Maria. Dann kommt Festigkeit und eine herrliche Gewissheit in dein Leben. Lasst uns in einem letzten Teil die zweite Lebenshälfte der Maria näher unter die Lupe nehmen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Denn über die Umstände ihrer Schwangerschaft als Verlobte, über die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem und alles, was damit zusammenhängt, wird ja relativ oft gesprochen. Das ist uns auch, denke ich, in gewisser Weise vertraut. Das war schwer. Als Hochschwangere eine lange Reise unternehmen. Das war schwer, dort keine Unterkunft zu finden, in einem Stall zwischen Vieh das Kind zur Welt zu bringen, in die Krippe zu legen. Das waren alles ganz schwere Wege, auch die Flucht nach Ägypten und alles. Das war schwer für Maria. Aber sie nahm das alles willig auf sich. Und wir gehen jetzt zur Darstellung Jesu im Tempel, in Kapitel 2 des Lukas-Evangeliums. Und da ist eine ganz wichtige Begebenheit, eine Szene für ihr weiteres Leben, eine unendlich wichtige Sache. Da wird Jesus in den Tempel gebracht, er soll dargestellt werden dort vor Gott. Und dann kommt eine alte Gestalt, ein alter Mann, der Greise Simeon, und nimmt das Kind auf seine Arme und sagt, wir lesen das in Lukas 2, Vers 29 und 30, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Merkt ihr etwas? Dann kann man in Frieden sterben, wenn unsere Augen den Heiland gesehen haben. Wenn sie ihn erkannt haben, nicht nur in der Krippe, sondern am Kreuz hängend, angenagelt zwischen Himmel und Erde, dann kann man ganz getrost in Frieden in die Welt Gottes gehen. So sagt es der Simeon. Simeon, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Und dann staunen Maria und Josef über diese Weissagung. Und dann wendet sich der Simeon nochmal ganz direkt an Maria und gibt ihr eine persönliche Prophetie. Wir lesen das in Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser, Jesus, ist gesetzt zum Fall und Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, Kreuz. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Jetzt kommt das Schwert. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Wir haben vorhin gelesen, Hebräer 4, 12, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert und es scheidet Seele und Geist. Durch die Seele der Maria musste ein Schwert gehen. Und diese Weissagung hat sie begleitet durch ihr ganzes Leben lang. Manche deuten es aufs Kreuz, ist richtig, vor allen Dingen aufs Kreuz, aber nicht nur auf das Kreuz, sondern im zweiten Lebensteil der Maria, in der zweiten Lebenshälfte, sehen wir jedes Mal, wo von ihr die Rede ist, das Schwert mit dabei. Jedes Mal, wo jetzt die Maria ab hier in der Bibel noch auftaucht, ist das Schwert mit dabei. Ernst Modersohn schreibt dazu, das Schwert will ihre menschliche, mütterliche Liebe zu ihrem Sohn Jesus töten. Als Mutter fühlte sie sich ihrem Sohn ja in gewisser Weise überlegen. Und das ist nicht die rechte Stellung dem Heiland gegenüber. Wenn er doch ihr Sohn war, so war er doch auch ihr Herr. Sie musste lernen, ihm gegenüber die Stellung einzunehmen, die dem sündigen Menschen gebührt. Und jetzt schauen wir gerade ganz kurz diese Stellen an, wo das Schwert in ihrem Leben sichtbar wird. Noch in Lukas 2 ist der Bericht, wie der 12-jährige Jesus im Tempel ist. Jesus ist 12 Jahre alt, Maria und Josef gehen zum Passafest, Wallfahrtsfest nach Jerusalem. Sie sind wieder auf der Rückreise, sie denken, Jesus ist bei anderen Gefährten und als sie eine Tagesreise weit sind, stellen sie fest, er ist nicht da. Sie suchen ihn überall, er ist nicht da. Und dann müssen sie zurück nach Jerusalem und sehen ihn zu ihrer großen Verwunderung und Erstaunen mitten im Tempel unter den Gelehrten sitzen und er redet in einer Weisheit, dass alle mit offenem Mund da sitzen. Und dann macht Maria verständlicherweise ihrem Sohn einen Vorwurf. Dann kommt ein echter Vorwurf. Wir lesen Lukas 2, Vers 48. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Sie denkt, er hat die Eltern hier leichtfertig verletzt, indem er ihnen Sorgen bereitet hat. Warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ist euch aufgefallen, Maria nennt hier Josef seinen Vater. Er sagt, dein Vater und ich, und deutet dabei auf Josef, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sagt, was sagst du da? Weißt du nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er widerspricht ihr und lässt es nicht zu, dass Josef als sein Vater bezeichnet wird und weist gleich hin auf den himmlischen Vater und sagt, in dem muss ich sein, wo es meines Vaters ist. Und er tadelt ihren Unglauben und ihre Vergesslichkeit. Er sagt, warum habt ihr mich gesucht? Hast du denn die ganzen Weissagungen vergessen, die du bekommen hast, die du in deinem Herzen bewegt hast? Das war jetzt 12 Jahre her. Wisst ihr, man kann vor 12 Jahren, kann man etwas mit dem Herrn erlebt haben, gewaltige Dinge mit dem Herrn erlebt haben, aber wenn man nicht mit dem Herrn in enger Verbindung bleibt, wenn man nicht den Umgang mit ihm pflegt, im Gebet und im Wort, dann können diese Dinge wieder verblassen in unserem Leben. Und hier war etwas verblasst. Es geht manchen Frauen so. Als junge Mädchen waren sie noch sehr brennend und dann heiratet sie und dann nach ein paar Jahren geht's nur noch um Windeln und Kinderkleidchen und so weiter. Und bei Männern nur noch um Arbeit und Computer und die Dinge. Und man vergisst, man war mal in den Jugendjahren brennend für den Herrn. Und das kann alles sehr schnell abklingen im Berufsleben. Und das, da mahnt uns diese Stelle bei der Maria. Und Jesus tadelt sie und sagt, weißt du nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und da müssen wir auch sein. Er korrigiert seine Mutter in aller Öffentlichkeit. Da sehen wir das Schwert. Das Schwert tut hier seine Arbeit an Maria, weil sie hier in Gefahr war, einen Anspruch auf ihn geltend zu machen, der ihr nicht mehr zukam. Und dann die nächste Stelle, wo das Schwert auftaucht, die Hochzeit zu Kana, Johannes 2. Lass uns das auch aufschlagen. Das ist eminent wichtig, wenn wir die Dinge richtig verstehen wollen. Johannes Kapitel 2, ihr kennt wieder die Begebenheit, Jesus geht mit der Mutter Maria und den Jüngern auf eine Hochzeit. Und da geht nach ein paar Tagen der Wein aus. Die Hochzeiten dauerten manchmal eine ganze Woche. Skandal, das hätte am nächsten Tag in der Bildzeitung gestanden und so weiter. Der Wein ist alle. Maria spürt das mit ihrem hausfräulichen, hauswirtschaftlichen Instinkt. Sie merkt, dass Mensch, der Wein ist zu Ende und gibt ihm einen Rippenstoß. Der Wein ist alle. Mit anderen Worten, mach was. Du kannst doch ein Wunder tun. Mach doch was, hieß das. Ja, der Wein ist alle. Und dann antwortet Jesus wieder. Zunächst scheinbar unverständlich hart. Vers 4, Johannes 2, spricht Jesus zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? In der alten Luther noch derber, Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er will da sagen, ich lasse mich weder durch Umstände noch durch Menschen drängen, ein Wunder zu tun. Und deine Mutterautorität ist zu Ende. Lern das, Maria. Die Vaterautorität meines Vaters im Himmel, die gilt. Wenn er mir sagt, dass ich ein Wunder tun soll, wenn er mir grünes Licht gibt, dann tue ich's. Und nicht, wenn du mir einen Rippenstoß gibst. Wieder das Schwert. Wieder muss er Maria sanft oder doch deutlich korrigieren. Wieder tut das Schwert seine Arbeit. Ich muss hier noch etwas sehr Wichtiges sagen. Das ist jetzt wichtig auch für alle die unter uns, die aus römisch-katholischem Hintergrund kommen. Diese Begebenheit entzieht der katholischen Marienverehrung allen Boden. Warum? Hier sehen wir, einmal hat die Maria die Vermittlerrolle übernehmen wollen. Einmal wollte sie Fürsprache tun und Jesus hat es scharf zurückgewiesen und hat es nicht erlaubt. Ein zweites Mal hat sie es nicht mehr versucht. Dann sagt sie, was er euch sagt, das tut. Nicht mehr Fürsprache, nicht mehr Vermittlung, ganz eindeutig. Ist es nicht ein tiefes Drama, eine Tragödie, dass Maria heute noch von Tausenden von Menschen als Fürsprecherin und Vermittlerin angerufen wird? Jetzt, während wir hier sind, rufen in anderen Kirchen Tausende von Menschen Maria an. Das ist doch eine Tragödie, wo die Bibel das eindeutig ablehnt, wo der Herr Jesus hier sagt, nein, du kannst nicht vermitteln. Und sie hat es verstanden, was er euch sagt, das tut. Jemand hat einmal gesagt, wenn im Himmel noch Tränen geweint werden, dann würden dort drei Menschen am heftigsten weinen und die bittersten Tränen vergießen. Wisst ihr wer? Martin Luther, Petrus und die Maria. Mit denen wird gegen ihren Willen der größte Missbrauch getrieben. Welche Verehrungen wird ihnen aufgezwungen, obwohl sie das selber aufs Schärfste zurückweisen würden, wenn sie noch lebten? Die Gebete an Maria sind nichtig. Sie werden nicht erhört. Und sie kann keine Mittlerin sein, denn die Bibel sagt mit aller Deutlichkeit, es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst für alle gegeben hat zur Erlösung. Das steht in 1. Timotheus 2, Vers 5. Ein Mittler, da steht das Zahlwort 1. Ein Mittler. Nicht zwei und nicht viele. Auch die Heiligen können nicht mitteln. Ein Mittler. Also auch hier in dieser Situation wieder das Schwert, das seine Arbeit tat. Ich möchte dich heute Morgen bitten, lass es auch an dir seine Arbeit tun. Löse dich von allen unbiblischen Gedanken und Traditionen. Gottes Wort ist allein die Wahrheit. Keine Marienverehrung. Es gibt noch eine Stelle in Lukas 11, Vers 27 und 28, da kommt eine Frau und will Jesus preisen und die Maria und sagt, selig die Frau, die dich geboren hat und die Brüste, die dich gesogen haben und so weiter. Marienverehrung, selig die Frau. Und Jesus lehnt es sofort ab und sagt, ja, selig die das Wort Gottes hören und bewahren. Er hat es nicht geduldet, da wollte eine Frau die Maria anbeten und die Maria preisen und so weiter. Er hat es nicht geduldet. Noch eine Begebenheit ganz kurz. In Markus 3, wenn ihr das noch aufschlagt, in Markus 3, Seite 46 im Neuen Testament, da fing Maria an, um Jesus zu bangen, um sein Leben. Jesus hatte inzwischen die Feindschaft der Pharisäer auf sich gezogen. Er hatte ganz klar Gottes Willen gelehrt und die Männer herausgefordert. Er hatte am Sabbat geheilt und so. Und jetzt war die Maria, sie spürte, dass er in Lebensgefahr ist, wie das einfach eine Mutter spürt für ihr Kind. Sie spürt das und jetzt kommt sie mit ihren anderen Kindern. Maria hat nach Jesus mindestens 4 Söhne und 2 Töchter geboren. Die werden alle namentlich erwähnt, die Söhne, die Töchter nicht. Sie kommt mit ihrer ganzen Familie, Josef war wohl inzwischen gestorben, und will Jesus rufen. Sie will ihn zurückrufen aus dem öffentlichen Dienst. Das lesen wir in Markus 3, Vers 20 und 21. Und er ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen, seine Familie, hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Er merkt nicht, wie er in Lebensgefahr ist. Sie wollten ihn festhalten und zurückziehen. Und dann weist Jesus die Ansprüche seiner Verwandten, seiner Mutter und seiner Geschwister radikal zurück. Wir lesen dann in Vers 31 weiter. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Was muss das ein hartes Wort gewesen sein für die Maria? Seht ihr wieder das Schwert? Das ist meine Mutter, sagt er. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Stellt euch das mal vor. Was für eine Antwort an Maria. Jesus räumt Maria kein Recht über sich ein. Wieder tut das Schwert seine Arbeit. Und noch ein letzter Blick in das Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 25. Da steht Maria unter dem Kreuz. Am Sterbebett quasi ihres Sohnes. Aber was für ein Sterbebett? Da hängt er am Kreuz. Johannes 19, Seite 136. Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria und so weiter. Beim Kreuz steht die Maria. Sie ist gekommen von Nazareth. War wahrscheinlich auch beim Passafest anwesend. Und jetzt steht sie unter dem Kreuz. Und dann kommt der letzte Schlag des Schwertes. Jetzt schauen wir mal, wie er sie anredet. Vers 26. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Frau, er nennt sie nicht mehr Mutter. Fällt euch das auf? Er nennt sie nicht mal mehr Mutter. Er sagt: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Das war der letzte Schlag des Schwertes. Das sehen wir. Das war Seelsorge Jesu an seiner eigenen Mutter, an der Maria. Harte Seelsorge, aber sie war erfolgreich. Als Jesus nämlich auferstanden und zum Himmel gefahren war, finden wir Maria im Kreis der Jünger, die auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten. Apostelgeschichte 1, Vers 14, da ist sie vor Pfingsten bei denen, die warten auf den Heiligen Geist. Und damit schließt der biblische Bericht über das Leben der Maria. Sie hat den Platz bei den Jüngern gefunden. Sie ist eine Jüngerin geworden. Die Mutter in ihr musste sterben, damit nur noch die Jüngerin Jesu übrig blieb. Das hat der Herr erreicht. Das war seine Seelsorge. Deswegen das Schwert. Die Muttergefühle mussten sterben. Die Jüngerin blieb übrig. Sie hat ihren Platz gefunden in der gläubigen Gemeinde. Hast du dort auch schon deinen festen Platz gefunden oder irrst du noch umher? Wenn nicht, dann lass das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, sein Werk an dir tun, dass du erkennst, wo Irrtum gelehrt wird und wo Wahrheit ist von der Bibel her. Und dort suche deinen Platz, wo die Wahrheit ist. Ich muss zum Schluss kommen. Im ganzen restlichen Neuen Testament kommt die Person Marias nicht mehr vor. Apostelgeschichte 1, Vers 14 ist die letzte Erwähnung Marias. Selbst Paulus nennt nicht mal mehr ihren Namen in Galater 4, sagt nur noch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib, von einer Frau. Nennt nicht mal mehr den Namen. Es sollte uns nichts und niemand von der Hauptperson ablenken, in der allein das Heil ist, Jesus Christus. Darum, wenn ihr die über 800 Kapitel der Bibel anschaut, sind es eine Handvoll Kapitel, wo Maria überhaupt vorkommt. Was hat diese Kirche aus der Maria gemacht? Darum wollen wir sie schätzen in ihrem Glauben, in ihrem Gehorsam, in ihrer Gottergebenheit. Sie ist uns ein großes Vorbild, aber sie hat keinerlei Heilsbedeutung für unser Leben. Und mein Schlusssatz lautet, lasst uns nicht an die Maria glauben, sondern wie die Maria glauben. Und sie hat gesagt, was er euch sagt, das tu. Sie hat auf Jesus gewiesen. Lasst uns über dem, was wir jetzt miteinander betrachtet haben, einen Augenblick still werden. Vielleicht können wir nochmal aufstehen und zusammen beten. Heiliger und gerechter Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Dein lebendiges, schlichtes Wort. Danke auch für dieses feine Zeugnis über die Maria, das wir in deinem Wort haben. Danke, Herr, dass du sie uns wirklich zu einem großen Glaubensvorbild hingestellt hast. Ihr wollen wir nacheifern in ihrer Treue und Hingabe, in ihrem Gehorsam, in ihrer Gottergebenheit. Aber du weißt auch, Herr, was Menschen aus ihr gemacht haben. Bitte gib, dass wir das unterscheiden lernen. Du weißt auch um die unter uns, die einfach in dieser Tradition aufgewachsen sind, die es da viel schwerer haben. Hilf ihnen Schritt für Schritt einfach diese klare biblische Sicht zu bekommen. Wir danken dir, Herr, dass das Schwert deines Wortes in unserem Leben auch seinen Dienst tut, sein Werk tut. Lass uns diesem Schwert nicht ausweichen, weil es am Ende Seligkeit ist. Dafür loben wir dich, Herr. Amen.